Heute zu Gast im Münchner Studio Martin Grubinger. Er ist unter anderem Geschäftsführer bei der IMS AG und Portfolio Manager bei Volaris. Das ist eine der tragenden Säulen der Constellation Software Inc., was im Endeffekt ein Beteiligungsmanagementunternehmen ist und nicht, wie es ja üblich ist im Beteiligungsmanagement, beteiligen Sie sich für einen gewissen Zeitraum, sondern für immer. Und dieses Versprechen halten Sie auch. Darüber haben wir uns im Podcast unterhalten. Sehr, sehr spannende Methodik und auch sehr, sehr spannendes Blueprint, was Sie dort anwenden, um einerseits die Targets zu identifizieren und dann auch die Targets erfolgreich zu machen, ohne sich eigentlich in diese Firmen wirklich maßgeblich zu involvieren. Ganz spannend. Martin hat auch einen sehr interessanten Werdegang. Es hat alles mal in einem Beerdigungsinstitut, im Familienunternehmen angefangen. Wie das war und was das eigentlich für ein Customer Relation Management ist, ja, wenn man es denn so nennen darf, überhaupt in so einer sensiblen Situation. Das hat er uns erzählt. Er hat eigentlich mal Medizin studiert, war dann in der Pharmabranche, hat dort ein CRM-System und ein CRM-Unternehmen aufgebaut, eigentlich from scratch. Er hat mir erzählt, er hat dort nur mit einem Telefon in einem leeren Raum angefangen. Also ja, Leute, so geht es halt auch einfach los, wenn man mal ein Geschäft aufbaut. Und später haben wir natürlich darüber gesprochen, was sind Erfolgsfaktoren? Was sind Erfolgsfaktoren im Beteiligungsmanagement als Portfolio-Manager und auch als Geschäftsführer? Und was sind auch persönliche Erfolgsfaktoren? Und ein Thema ist hängen geblieben. Manchmal dauert der Freitag eben lange. Und das liegt daran, dass Martin sagt, er lässt nichts liegen. Und ich finde, die Einstellung ist super, auch wenn es manchmal einfach lange dauert. Das Intro geht auch schon ziemlich lange, deswegen würde ich sagen, rein ins Podcast, let's go, Martin Grubinger. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Martin, willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir haben heute eine ganz besondere C-Level-Perspektive, da wirst du gleich noch drauf eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bei Behind-the-Sea mit dabei bist. Bevor wir reinstarten, stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute alles so machst.
Sehr gerne. Ich freue mich auch, Franz. Danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Grubinger. Ich bin zurzeit der Geschäftsführer der IMS AG in der Schweiz. Das ist ein kleines mittelständisches Softwareunternehmen. Mhm. Und dann bin ich noch mit meinem zweiten Hut, wir nennen das Group Leader oder Portfolio Manager, für eine Gruppe von Unternehmen, die alle im Besitz der Volaris sind. Die Volaris ist ein Softwareunternehmen-Operator. Wir kaufen Softwareunternehmen, hauptsächlich in Europa, aber auch auf der ganzen Welt. Und wir sind Teil von der Constellation Software Inc., das ist ein großes börsennotiertes Unternehmen in Kanada an der Toronto Börse. Und zu diesem Unternehmen gehören 6 große Operating Units. Mhm. Eine davon ist die Volaris, die macht ungefähr so ein Viertel aus von der Constellation Software Inc. Und in dieser Volaris gibt es verschiedene Portfolios. Und wir sind in einem, das sich auf Europa konzentriert hat. Und in einem dieser Portfolios habe ich mein Zuhause gefunden seit ungefähr 2 Jahren. Mhm. Und wir sind dort eine Gruppe von sehr erfolgreichen Unternehmen. Also auch im Vergleich in der Gruppe und im ganzen Unternehmensverbund läuft es bei uns extrem gut. Es macht mir jeden Tag extrem viel Spaß. Und ja,
cool. So ist es. Also es ist eine sehr interessante Doppelrolle. Ich glaube, fangen wir erstmal an mit deiner Geschäftsführerrolle. Kannst du noch ein bisschen erklären, was IMS macht?
Ja, die IMS ist ein Unternehmen, das gibt es jetzt schon 20 Jahre, macht Qualitätsmanagement und Prozessmanagement-Software. Man nennt das dann integriertes Managen. Mhm. Ja, also es geht sehr viel darum, eigentlich Workflows, Prozesse und Objekte, die sich in diesem bewegen. Manchmal sind es Menschen, die angebordet werden, manchmal sind es Dokumente, ja, durch verschiedene Unternehmensprozesse zu führen. Würden wir irgendwo anbieten, dann würden wir in größeren Konzernen gegen die üblichen Verdächtigen anbieten. Okay. Das heißt, hier sind dann Player wie SAP zum Beispiel auch hier eben unsere Mitbewerber. Mhm. Ganz klassisch ist dieses Unternehmen über viele Jahre Eigentümer geführt, gewachsen, auf der Größe mit ungefähr so 200 bis 300 Kunden. Okay. Und irgendwann dann hat der vorige Eigentümer vor ungefähr 2 Jahren beschlossen, dieses Unternehmen an die Polaris zu verkaufen. Mhm. Und da bin ich ins Spiel gekommen und habe dann auch von ihm über eine längere Phase, ungefähr so 5 bis 6 Monate, die Geschäftsführerschaft übernommen. Wir machen das noch regelmäßig so, dass wenn es von den Eigentümern hier einen Rückzugsplan gibt, dass man hier ganz offen mit dem Thema umgeht. Es gibt einen komplett bunten Mix bei uns. Es ist so, dass manchmal wollen diese Eigentümer sehr lange bleiben, für immer.
Ja.
Wir kaufen ja auch für immer. Das heißt, Volaris ist buy and hold forever. Mhm. Wir verkaufen nie wieder ein Unternehmen, das wir akquiriert haben. Und manchmal ist es aber schon ein Plan, der besteht. Und da helfen wir dann gerne auch dem Management, dass wir unsere Erfahrung eben entsprechend einbringen und diesen transformativen Prozess begleiten. Weil es ist doch eine große Veränderung für so ein Unternehmen, wenn man plötzlich Eigentümer wechselt. Und da gibt es dann Ängste, die begleitet werden wollen.
Ja, genau. Absolut. Mhm. Also sehr interessantes Unternehmen. Man hat ja immer nur die ganzen Softwareunternehmen, die so vielleicht ein bisschen medial, ein bisschen besser porträtiert sind oder in der Presse sind auf dem Schirm. Aber das sind ja auch alles so, ich will jetzt nicht sagen kritische Software, aber wirklich so Software, die man unbedingt braucht, die vielleicht nicht so shiny oder flashy ist, aber trotzdem wahnsinnig wichtig. Und davon habt ihr wahrscheinlich extrem viel bei Volaris und generell bei der Constellation Software, oder?
Genau, also ich würde fast sagen, die IMS ist wie so ein bisschen ein Ausreißer dort. Mhm. Weil hauptsächlich geht es um sehr viel kritische Vertical-Software-Businesses. Das heißt, wir haben sehr viel Interesse daran, dass die Firmen, die wir identifizieren, auch Mission-Critical-Software eben am Schluss hier an ihre Kunden liefern und betreiben. Und da ist die IMS eher so wie ein kleiner Ausreißer, weil wir sind eher horizontal aufgestellt und ist auch interessant, aber nicht typisch für die Volaris und für die Constellation Software Inc. Die Constellation Software Inc. hat jetzt weltweit über 1200 Unternehmen akquiriert, ist also eine wirklich sehr große Gruppe.
Ja.
In der Volaris sind es so irgendwo zwischen 240 und 250. Typischer Sweet Spot wird so mittelständische Unternehmen sein. Und da, glaube ich, liegt auch unsere Expertise, also wirklich Firmen zu identifizieren, zu erkennen, dass man hier schon eine gute Basis hat, die man noch stärker machen kann und dann ins Wachstum zu gehen. Aber eben mit dem sehr langfristigen Ansatz. Also wir müssen nichts kurzfristig verändern, weil wir wollen ja für immer bleiben. Es ist eine Hochzeit ohne Scheidungsmöglichkeit, sagen wir immer.
Die beste Hochzeit.
Es ist definitiv, man muss sich vorher sehr gut überlegen, sich etwas länger kennenlernen auch, bevor man diesen Antrag macht. Also wir sind typischerweise nicht so dieser Käufer, der einfach nur mal schnell auf eine Opportunity springt oder der hier, wenn es irgendwo so diese Wachstumshoffnungen gibt in der Ferne, wir sagen, okay, das ist sehr attraktiv für uns. Wir suchen wirklich Substanz, Nachhaltigkeit und so operieren wir dann auch in der Zukunft.
Ja, ist echt klar. Also Wahnsinn, 1200 Softwareunternehmen in einer. Man denkt ja kurz, es wäre eine Private Equity, aber dadurch, dass hier, wie du gesagt hast, Hochzeit für immer, ist es eigentlich gar nicht so das klassische Private Equity Modell.
Gar nicht und es ist ja extrem wichtig für uns. Ich glaube, es ist ein riesiger Differentiator. Es ist wirklich so, dass wir sehr dezentral aufgestellt sind. Das heißt, wir haben sehr schlanke Strukturen, wo es um diese, wie in unserem Fall eben unsere Gruppe geht. Es sind nur wenige Leute, die sich um diese Unternehmen dann kümmern. Diese Unternehmen bleiben alle komplett selbstständig, haben eigene Geschäftsführer, eigenes Managementteam, bauen ihre eigene Strategie und konkurrieren auch untereinander. Also wir würden hier nicht irgendwelche Synergien suchen in den Märkten oder Unternehmen zusammenlegen wollen. Mhm. Wir sind auch Fans von klein. Ja, das heißt auch, wir sind sehr stark davon überzeugt, dass diese einzelnen Unternehmungen sehr große Power haben für uns. Und diese vielen kleinen Motoren, die haben natürlich einen riesigen Vorteil. Wir sind, wenn es hier irgendwo Krisen gibt oder besondere Herausforderungen, weniger anfällig als vielleicht andere Unternehmungen um uns herum, weil wir sehr diversifiziert sind. Ja. Und das andere ist eben, ich glaube, dieser Spaß, dass man sagt, man will im Unternehmen ein paar Dinge schon ändern. Aber mit viel Fingerspitzengefühl. Da kommen dann Personen wie ich ins Spiel, der so wie ein Player-Coach kommt und hier hilft, den Geschäftsführern und dem Management-Team zu helfen, einfach diese Volaris-Welt besser zu verstehen. Ja. Und hier geht es extrem viel um Lernen. Man hat die Daten von diesen 1200 Unternehmen. Das heißt, wir wissen, ich behaupte mal wahrscheinlich sehr gut, wie man ein Softwarehaus gut führen kann. Und alle diese Informationen, diese Benchmarks, die teilen wir sehr aktiv. Da gibt es viele verschiedene Formate von online über offline, wo alle diese Unternehmungen dann beginnen, voneinander zu lernen.
Okay.
Und ich würde immer sagen, es ist fast so wie einfach im richtigen Leben. Wenn ich als Geschäftsführer einfach neugierig bleibe, wenn ich Interesse habe, mein Unternehmen weiterzubringen, dann kann ich den Hörer nehmen und den Martin anrufen und kann sagen, du, wir haben da was, es wäre cool, kannst du uns mal kommen, kennst du jemanden, der uns helfen kann, wen gibt es sonst noch in der Firma, der ein ähnliches Thema gehabt hat. Wenn man so in seinem Igel bleiben will, dann wird man das vielleicht auch später machen, nachdem man zur Gruppe gekommen ist. Aber in der Regel sind wir umgeben von Menschen, die hier wirklich was vorwärts bringen wollen. Und wir haben unglaublich viel Austausch einfach untereinander. Und wir leiten natürlich am Ende auch viel in den Unternehmen an unseren Benchmarks, die wir haben. Und da gibt es ein kleines Set von Ratios einfach, an denen man sich wie als Leitplanke etwas orientieren kann. Und wenn man da so irgendwann beginnt, sehr stark gegen die Leitplanke zu krachen, dann merkt man ja auch in der Regel, dass es Sinn macht, vielleicht mit anderen rechtzeitig drüber zu sprechen.
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, wer jetzt gut zugehört hat, der weiß, warum du eine besondere Perspektive auf C-Level hast. Ne? Wenn man sich das mal überlegt, wie viele Firmen ihr da betreut, und ihr habt ja auch immer mit den Teams zu tun, wahrscheinlich hauptsächlich mit den Teams.
Absolut.
Oder mit den geschäftsführenden Personen zu tun. Bevor wir da aber reingehen, würde ich gerne verstehen, wie man denn da hinkommt. Also wie wird man ein Geschäftsführer, das ist ja eine der Fragen auch, die wir hier immer beantworten, und wie wird man auch vielleicht dann ja so ein Portfolio-Manager? Ich glaube, wenn man an die klassische Welt denkt, im Finance-Bereich, Private Equity, dann denkt man an Elite-Uni, dann Beratung oder Investmentbank eine Zeit lang, vielleicht in der Industrie, oder dann halt Private Equity-Fonds, sehr, sehr abgeschirmte Communities, sehr, sehr abgeschirmt, der Bereich, wo man schwierig reinkommt. Und vielleicht auch oft sehr ähnliche Personen, die dort agieren, zumindest in den Mittel- bis Großen. Mhm. Und ich würde euch mal einen sehr, sehr Großen dazu zählen. Deswegen erzähl uns mal, wie du in die geschäftsführenden Rollen gekommen bist und was du vorher so gemacht hast.
Ich glaube, das würde ich fast so ein bisschen von hinten aufrollen, weil ich glaube, warum kann ich überhaupt dort sein, wo ich jetzt bin? Mhm. Ich glaube, weil eben diese Umgebung und wir als Unternehmen Fokus haben auf etwas, das vielleicht unterschiedlich ist von anderen, die Portfolios oder die reine Investmentportfolios betreiben würden. Weil die wichtigsten Dinge für uns sind die Kunden und die Mitarbeiter. Und das nehmen wir extrem ernst. Und wenn man diesen Fokus hat, dann muss man hier, um erfolgreich als Group Leader oder Portfolio Manager arbeiten zu können, muss man weniger dieser Investmentbanker oder dieser Finanzer sein, sondern muss viel Gespür für Menschen haben, man muss gern zuhören können, man muss sich mit Kunden beschäftigen wollen und auch mit den Themen, die in diesen mittelständischen Unternehmen eben tagtäglich an der Tagesordnung sind. Und das sind halt nicht nur immer ganz komplexe Equity-Themen, sondern das sind einfach die Themen der Kunden am Ende des Tages. Ja. Mhm. Und wie kommt man dorthin? Ich glaube, man kommt dorthin, indem man viel Interesse für Menschen hat. Und ich habe mir natürlich auch über die letzte Zeit ein paar von deinen Podcasts angehört. Und ich glaube, immer wieder ist mir aufgefallen, die mir am meisten imponiert haben, das waren die, wo die Menschen viel drüber gesprochen haben, was sie gern für andere auch machen wollen. Mhm. Ja. Und man hört sehr schnell immer heraus, wie geht denn so dieser Drive von denen, die andere managen wollen? Hört man da immer viel dieses Ich oder hört man da viel, worum es um die Sache geht und um die Menschen geht? Ja. Und diese Volaris-Umgebung ist definitiv etwas, was extrem viel um Menschen geht. Das ist der Grund, warum ich dazugegangen bin. Und das hat sich wie so ein bisschen durch meinen Lebenslauf gezogen, würde ich sagen. Es hat ganz früh begonnen. Ich habe dir da schon mal kurz davon erzählt gehabt in der Vergangenheit. Ja. Wir haben in der Familie ein Beerdigungsinstitut gehabt. Sehr interessante Erfahrung, ich würde sagen, aus zwei Perspektiven. Erstens, die Kunden sind out of order, in einem wirklichen State of Shock, das heißt extrem schwierige Situation, schwierig selbst Entscheidungen zu treffen, weil in der Regel ja eine solche Situation nichts ist, was man mal jeden Monat einmal managt als Familie, sondern das hat man Gott sei Dank relativ selten.
Ja.
Das heißt, die müssen sich darauf verlassen können, ausgezeichnete Dienstleistung zu bekommen in diesem Augenblick. Und dann gibt es noch ein zweites sehr interessantes Fakt, wenn man an Beerdigungen denkt, da gibt es einen Termin dafür. Und man kann da nicht plötzlich dann immer sagen, du, übrigens, es ist uns nicht ausgegangen, dieses Projekt fertig zu machen. Wir beerdigen den Opa mal einfach 3 Tage später, sondern das steht fest. Du arbeitest hier auf einen Termin hin und es müssen die Dinge bis dahin auch einfach abgeliefert werden. Und ich glaube, das hat mir immer sehr imponiert, wenn ich das bei meinen Eltern und in der Familie gesehen habe, wie man einfach lernt, Customer Service zu machen und wie man versteht, dass Dinge einfach geliefert werden müssen. Und dafür muss am Schluss jeder von diesem Team, das war ein kleines Team plus Family, jeder einfach diese blöde Extrameile gehen. Ja.
Ja.
Und noch dazu ist es ein Business, der verlangt, dass man immer arbeitet, weil alle anderen eigentlich nicht arbeiten wollen, weil Sterbefälle passieren immer. Ja? Mhm. Und das heißt, dieses Thema rund um Arbeitszeit und wie man sich sein Leben organisiert, da habe ich ganz, ganz früh gesehen, dass man hier seine eigenen Methoden entwickeln muss im Unternehmertum, um für sich seine Freiräume zu schaffen, um Familienleben haben zu können, um dann am Schluss doch die Möglichkeit haben, ich komme aus Tirol, eigentlich mit den Eltern Zeit zum Beispiel in den Bergen verbringen zu können. Wie funktioniert das alles, indem man Dinge gut managt? Das ist eigentlich die Hauptsache. Ich habe viel abschauen können. Und habe dann, glaube ich, später davon immer wieder profitiert. Immer dieses Bewusstsein, dass Zeit im Leben etwas ist, mit dem man extrem sorgsam umgehen sollte. Viel Respekt für Menschen zu haben und dass die genauso wie man selbst nur eines hat. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber das kommt am Ende genau ja darauf an, wenn man Verantwortung für andere übernimmt, dass man das extrem ernst nimmt. Und ich glaube, das ist dieser Weg, der sich da durchzeichnet. Und ich habe dann eigentlich mit Umwegen über ein Studium, dass ich dann den Beruf nie ausüben wollte, im Medizinstudium, eigentlich dann begonnen für die pharmazeutische Industrie zu arbeiten, habe gar nichts mit Technologie zu tun gehabt und dann ist etwas passiert, was sehr lustig war eigentlich. Damals habe ich in Wien gelebt, habe da gerade Urlaub gehabt und war eben in Flipflops und in T-Shirt auf dem Weg zur Donauinsel, so heißt es in Wien, ich wollte schwimmen gehen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Recruitment Agency und die haben gesagt, du bist doch schon eine Zeit bei uns auf dem Radar, weil du kennst dich aus mit CRM für pharmazeutische Unternehmungen. Da habe ich Interesse gehabt schon, als ich noch in der Pharma war, eigentlich im Außendienst unterwegs dort. Und dann haben die gesagt, ja, du komm doch vorbei, da sind französische Kollegen da, die suchen jemanden, der in Österreich so hilft, eine Filiale aufzubauen für damals schon den beginnenden Marktführer im Bereich CRM. Und das wäre doch was für dich. Ich habe gesagt, Leute, schwierig, Flipflops, kurze Hose. Die haben gemeint, ja, die sind im Dreiteiler hier, also der Kontrast wird riesig sein. Und ich bin trotzdem hingegangen und siehe da, die Chemie hat extrem gestimmt. Sie haben mich nach Paris eingeladen, haben gesagt, okay, wie sieht's bei dir aus? Kannst du uns wirklich helfen, da Firma aufzubauen? Und ich habe mir gedacht, ich habe das zu Hause gesehen, wie das funktioniert so mit Firma. Und worum geht's da eigentlich? Naja, es geht darum, eigentlich wirklich die richtigen Leute zu finden, die zusammenarbeiten können, weil es gibt niemanden in Österreich. Okay. Und dann habe ich da in dem Büro wirklich das Schild an die Tür geschraubt. Es war nur ein Telefon am Boden und ein Stuhl und es war nichts. Und ich habe begonnen, einfach eine Filiale für einen großen Konzern aufzubauen vom Zero. Nicht auf C-Level natürlich, sondern es war, ich würde mal sagen, es hat zwar einen anderen Titel gehabt, das war eine Projektleiterposition, aber es ist darum gegangen, unternehmerisch zu denken. Ja. Und ich habe begonnen, mir Kolleginnen und Kollegen zu suchen. Ich habe begonnen, erste Kundengespräche zu führen und wir haben so wirklich, wie eigentlich heute, würde man sagen, wie ein Startup, haben wir hier eine Landesniederlassung einfach gegründet und aufgebaut. Und es sind auch diese französischen Kollegen nie wieder dorthin zurückgekommen, weil Österreich ist ein extrem kleiner Markt. Das ist eigentlich relativ uninteressant. Es hat nur den Druck von einem großen Kunden gegeben, dass man auch eine Niederlassung haben sollte. Und das hat uns unglaublich viel Spielraum gegeben. Und das passt jetzt schon wieder zu dem, wenn man an die Volaris denkt, eigentlich diese Freiheit zu haben, Dinge zu entscheiden und mit Vertrauen ausgestattet zu sein und in dem Umfeld agieren zu können, ist etwas, was extrem gut zu mir passt. Okay. Und von da weg ist es dann in diesem französischen Umfeld einfach ja, immer aufwärts gegangen, wurde dann gebeten, auch etwas Verantwortung für die Schweiz zu übernehmen. Und da war dann auch das erste Mal diese Berührung mit, was man Geschäftsführerschaft nennt. Ja. Das war noch spannend, wie ich das erste Mal in die Schweiz gekommen bin. Da hat es nur 5 Mitarbeitende gegeben. Man durfte noch rauchen in den Büros. Ja.
Oh ja,
das heißt, ich bin reingekommen und habe die fast mal gar nicht sehen können, weil da war mal überall nur Qualm. Und von da weg war es dann wie eine Success Story, muss man sagen. Also wir haben in der Schweiz von 3 Kunden, die es damals gegeben hat, 80% Marktanteil in der pharmazeutischen Industrie uns geholt, hunderte Pharmakunden einfach gewonnen und haben hier richtig tolle Niederlassungen aufgebaut mit, ja, Anzahl Mitarbeiter ist nicht wichtig, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass man einfach der führende Player im Markt war. In Österreich dann mit etwas Verzögerung dasselbe. Bin deshalb dann auch in die Schweiz gezogen und habe dann hier immer so etwas mein Dreieck gemacht mit Zürich, Wien und immer wieder mal zwischendurch nach Paris. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Cool.
Aber Geschäftsführer war etwas, was zwar bei mir dann gestanden ist, es standen CEO, Switzerland und Austria, aber es hat am Ende des Tages für mich keinen Unterschied gemacht. Weil was ich gemacht habe, war, mich jeden Tag um die Kunden zu kümmern und vor allem um meine Mitarbeitenden zu kümmern. Und dem bin ich einfach treu geblieben. Ich glaube, es gibt bei mir jeden Tag die Zeit, wo ich einfach für Kunden mich interessiere, was passiert mit denen, wenn es gut geht, auch in Meetings natürlich dabei sein darf nach wie vor und höre, was dann wirklich passiert, was sind denn so diese, wo drückt denn der Schuh, ist mir extrem wichtig, dass ich da den Kontakt nicht verliere zum Markt einfach, auch wenn man jetzt sagt, man ist für mehrere Unternehmen verantwortlich, gibt es diese kritischen Sitzungen und wird man da vom Geschäftsführer eingeladen, mal mitzugehen, ist mir nach wie vor extrem wichtig und dann natürlich mir eigentlich mir jeden Tag überlege, wem aus meiner ganzen Runde dort kann ich an dem Tag wirklich was weiterhelfen. Mich wirklich kümmern, dass die Leute merken, es interessiert einen. Und das habe ich eigentlich von dieser ersten Geschäftsführerrolle bis heute immer so beibehalten. Nie mehr geändert.
Echt gut. Also Wahnsinnsgeschichte. Ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, von, wie gesagt, Beerdigungsinstitut, Medizinstudium und dann dieser Aufbau. Das ist schon interessant. Das kann man, sowas kann man nicht planen. Das kann man dann nur, kann man nur rückwirkend dann die Punkte verbinden und sagen, das hat dann dazu geführt, dass ich das kann, was ich heute kann. Also wirklich sehr, sehr spannend und wirklich konträr zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte, wie man ja in der Finance- und PE-Welt Fuß fasst.
Genau.
Echt super spannend. Also ich glaube, da könnte man ein eigenes Podcast auch über die Geschichte machen. Vielleicht sprechen wir ja auch nochmal ein zweites Mal. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in deine Tipps rein. Du hast ja gesagt, ihr habt Daten von 1200 Unternehmen und ihr nutzt die auch. Wir wollen uns mal heute darauf fokussieren, auf das Thema C-Level, also auf die Geschäftsführung der Unternehmen. Und das Team ist ja wahrscheinlich eine der kritischen Auswahlfaktoren auch von den Unternehmen, richtig?
Absolut, ja. Und schon beim Kennenlernen dieser Unternehmungen gibt es ja wie soll man es nennen? Es gibt ja immer diese Faktoren, die einen schnell blenden können, dass man sich denkt, man sieht etwas sehr, sehr Cooles. Ja? Ich glaube, eine der größten Hürden, die man, wenn man Acquisitions machen will, ja nehmen muss, ist, dass man sagt, jeder will Due Diligence machen. Ja? Jeder sieht auf die ganzen Verträge, jeder sieht, ob es keine rechtlichen Themen gibt. Das macht jeder. Was ist denn uns am Schluss, wo sind denn unsere Success Factors wirklich global gesehen und wie stellen wir sicher, dass wir uns die richtige Zeit nehmen, diese Unternehmen richtig zu verstehen? Und dann ist es vielleicht eben weniger interessant, dass man früh sich denkt, ach, die haben so ein cooles Produkt, sondern es ist viel wichtiger, dass man sich denkt, ach, die haben eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihren Kunden und wo kommt die her? Weil sie die richtigen Menschen an Bord haben. Das heißt, wir schauen sehr früh natürlich, wie sieht dieses Management-Team aus, wie stabil ist das, wie sind diese Führungskulturen dort und hat das lange irgendwie funktioniert und glauben wir, dass es in Zukunft so weiter funktionieren kann und alle diese Fragezeichen, die sind natürlich sehr früh da. Und dann ist die Kehrseite dieser Sicht, sind Zahlen. Ja. Und die Zahlen sind ganz klar, habe ich meinen Kunden eine gute Beziehung, ich werde wenig Attrition, ich werde wenig Kundenabwanderung haben. Und wenn man dann sieht, dass ein Unternehmen sehr, sehr lange Kundenbeziehungen hat, die sehr stabil sind, dann muss es da irgendwie einen Faktor geben, der das beeinflusst. Ja. Oftmals ist es das Produkt. Ja, hoffentlich auch zum gewichtigen Teil. Ja. Aber dann ist es eben auch viel, wie kümmert man sich um diese Kunden? Und ich glaube, da schauen wir extrem genau hin. Wie funktioniert Professional Services? Wie funktioniert dieser Kontakt mit den Kunden? Wie kriegen die Kunden Hilfe? Wie werden die einbezogen? Wo die Roadmap von diesem Unternehmen hingeht? Alle diese Faktoren sind wichtig, dass man weiß, die wollen auch in Zukunft noch gerne bleiben. Und dann kommt eben ganz wichtig dieser menschliche Faktor. Und da nehmen wir uns ganz viel Zeit, wirklich viel zu reden, uns viel zu treffen, viele Workshops mit dem Management-Team zu machen. Weil, wie vorher gesagt, wenn man ja beschließt, man will das dann verstärken und für immer gemeinsam weiterwachsen, dann muss man auch sicherstellen, dass man sich sehr, sehr gut kennengelernt hat und Vertrauen aufgebaut wird auch.
Ja. Okay, also ist euer Akquisitionsprozess wahrscheinlich auch anders als bei Private Equities,
oder? Ja, würde ich sagen, ja.
Wie lange dauert es so ungefähr und was gibt es da so für Eckpfeiler? Also wahrscheinlich habt ihr ja auch eine Targetliste oder sowas von potenziellen Kunden. Und wann, wenn ihr dann ja mit einem, oder nicht mit Kunden, mit Targets, wenn ihr da mit einem in Austausch geht, was sind dann so die ersten Punkte?
Ja, also grundsätzlich ist mal zu verstehen, dass dadurch, dass wir so dezentral aufgestellt sind und ich ja gesagt habe, wir mischen uns so wenig wie möglich in diese Unternehmen ein. Wir sind ja eine Gruppe, Operator Group einfach, die alle diese Unternehmen zwar zu 100% besitzt, also wir gehen immer nur 100%, aber wir haben hier in dem Daily Business keine Operations. Ja? Das heißt, alle diese Dinge, auch wie IT in den Unternehmen, alle diese Punkte, die sind alle in den Unternehmen. Ja. Und wir machen eigentlich auf unserer Ebene den ganzen Tag ganz was anderes, nämlich wir versuchen neue Unternehmen zu finden, zu identifizieren und sie wieder zu kaufen. Das ist der Hauptbusiness von Volaris und Constellation Software Inc.
Ja,
und absolut. Genau. Und dafür gibt es natürlich hier professionelles Business Development. Das heißt, auch so wie andere auch, gibt es hier natürlich Funnels, in denen man sich arbeitet und Sweet Spots, wo man sich überlegt, wie gut etwas passen kann. Und dieser Prozess, der dauert aber in der Regel recht lange. Manchmal geht es natürlich schnell. Es gibt einfach Trigger, wo Inhaber von Unternehmen, und das sind nicht nur immer eigentümergeführte Unternehmen, also wir kaufen natürlich auch von BI zum Beispiel, aber es ist auch so, dass man dann in einen Prozess geht, der in der Regel schon länger dauert, mehr als Monate, sondern meistens Jahre.
Ja. Okay.
Und im Schnitt dann ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, man hat sich mal so weit identifiziert, dass man sagt, ja, man will wirklich eigentlich gemeinsam, dann geht es immer relativ schnell und dann reden wir so von 3 bis 4 Monaten. Und dann ist eigentlich der Deal geclosed. Mhm. Was bei uns der große Unterschied ist, eben weil wir so langfristig denken, wenn wir in Richtung Letter of Intent gehen, dann sind bei uns eigentlich die meisten wesentlichen Punkte schon mal geklärt. Mhm. Und das heißt, wir gehen meistens davon aus, dass man in der Due Diligence dann keine großen Dealbreaker mehr findet. Und diese Phase danach, die ist dann bei uns etwas anders als vielleicht typischem PI-Umfeld einfach.
Ja, das ist wahnsinnig interessant. Und das heißt, die Themen, die ihr dann im Team seht, wie sehen die so aus? Also was sind, sage ich mal, die kritischen Erfolgsfaktoren für euch auch aus der Brille, die kaufen wir im Team? Oder was sagt ihr, muss dann eben reingebracht werden in Form von einem Team? Ich meine, ihr seid jetzt da wahrscheinlich nicht so, dass ihr dann anfangt, das Management auszutauschen, aber wenn natürlich sowas ansteht und es kommt ja oft vor, dass wenn jemand die Firma verkauft, die Person vielleicht auch keine Lust mehr hat oder so, genau, oder rausgeht. Aber auf was achtet ihr da für die, also dass die geschäftsführenden Personen haben müssen sozusagen?
Ja, also erstmal ist es extrem wichtig, dass wir rund 75% von allen, die Unternehmen leiten in unserem Konzern, in unserer Gruppe, sind Personen, die schon bei Acquisition im Unternehmen waren. Das heißt, wir glauben sehr stark daran, dass wir mit Talent Management und Talent Development hier den großen Unterschied machen können. Und das nehmen wir extrem ernst. Das war auch einer der Gründe, wie ich die Firma kennengelernt habe. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben was von Constellation Software Inc. gehört gehabt, weil dieses ganze Karussell sich sehr im Verborgenen dreht. War plötzlich so für mich dieser erste Faktor, der mich extrem beeindruckt hat, eben wie man genau mit Management-Themen umgeht. Mhm. Und dann habe ich bin ich eingeladen worden, mehrere von diesen Unternehmen zu besuchen, weil man kann ja im ersten Augenblick gar nicht glauben, dass sich da dieser Eigentümer so wenig einmischen will. Und was treffe ich denn da eigentlich dann für Menschen, die dann dort sitzen, diesen Unternehmen? Ja. Und dann trifft man Menschen, die sagen, schau, am ersten Augenblick kann ich dir sagen, es hat sich für uns sehr wenig geändert. Aber eigentlich hat sich extrem viel geändert, weil wir sind heute viel erfolgreicher, als wir vorher waren. Und zwar deshalb, weil uns jemand gezeigt hat, wie wir das, was wir vorher sehr viel aus dem Bauchgefühl gemacht haben, jetzt einfach mit noch mehr Regeln rundherum, Regeln, die uns sagen, ob wir gut oder schlecht unterwegs sind, oder nennen wir es mal Benchmarks, Regeln ist ein blödes Wort. Wir haben jetzt einfach Leitplanken und vorher haben wir hauptsächlich aus dem Bauchgefühl agiert. Ja? Und wenn du mich fragst, wo sind denn die Guten, wo man schon gleich sehen kann, dann sind das doch in der Regel die, die einem sagen, ich kenne meine Kunden, ja? Ich bin gern unterwegs. Ich bin nicht der, der drin sitzt und ich mich als Chef verstehe, sondern ich bin der, der im Team arbeiten will. Wir haben hier Strukturen aufgebaut, wo jeder gerne will und nicht muss. Ja. Und in der Regel gibt es schon manchmal natürlich so diesen starken Leader in diesen über 20, 25 Jahren eigentümergeführten Unternehmen. Aber das ist dann auch in dem Fall ja kein Fehler oder nichts, was man gut ändern muss, sondern es passiert etwas extrem Interessantes. Diese Unternehmen, die sind wenig vernetzt im Markt, die haben wenig internationale Perspektive, sind Dachplayer zum Beispiel im Dachraum. Und jetzt kommt plötzlich die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe.
Okay.
Und du gehst plötzlich auf Summits, wo sich Leute von der ganzen Welt treffen, die alle dasselbe Thema haben wie du. Du triffst dich plötzlich 3-4 Mal im Jahr mit Kollegen und tauschst dich genau zu deinem Thema aus. Und es wird nie Frontalvortrag sein, sondern immer Diskussion, immer Lernen, immer Workshops, immer gemeinsam neue Dinge. So, plötzlich öffnen sich für dich Türen und damit auch Begehrlichkeiten und Durst, etwas gleich gut zu machen wie andere, weil du willst auf dem Leaderboard auch nie immer ganz unten sein. Und vorher hat man sich nur mit sich selber verglichen.
Ja, klar.
Und hat sich gedacht, oh ja, wir haben Market Share gewonnen. Das war vielleicht, letztes Jahr waren es 22% und heuer sind es 23%. Mhm. Ist nicht wirklich greifbar für jemanden, der Customer Operations macht.
Ja.
Aber plötzlich bist du dort in einem Verbund, wo du siehst, hey, da gibt es eigentlich Ratios, wie sich echt wirklich ganz einfach messen lässt, ob etwas gut funktioniert oder nicht. Und ich sehe, bei uns funktioniert es eigentlich im Durchschnitt etwas schlechter, wenn ich über mehrere Quartale schaue, als bei denen, die ich jetzt mal wieder treffen werde bald. Okay. Und es entsteht meiner Meinung nach dieser sehr gesunde, das Gefühl von Wettbewerb einfach intern, wo man sagt, ah, da will ich doch schon bei den Besseren dabei sein.
Okay.
Und wir gehen mit diesen Themen extrem transparent um. Das heißt, alle Mitglieder in dieser Gruppe haben Zugriff auf alle Zahlen und auf alle Ergebnisse von allen Unternehmungen. Und wenn wir uns treffen, dann zeigen wir auch diese Zahlen untereinander. Aber nie auf eine negative Art natürlich, sondern es ist immer positiv, um voneinander zu lernen. Und Best Practice Sharing steht bei uns wirklich ganz, ganz oben. Experimenting steht extrem weit oben. Das heißt, jeder wird eingeladen zu sagen, komm, überleg dir doch mal was, was willst du nächstes Jahr für ein Experiment mit deiner Abteilung machen? Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, komm und bericht uns drüber. Wir finden gleich cool, ob das ein Fail war oder ob das ein Success war. Wir wollen einfach nur lernen. Und das alle diese Dinge gibt es vorher nicht. Und dann hat man relativ schnell auch ein Gespür dafür, wer wird diese Reise mitgehen wollen. Das heißt, wenn wir in das Unternehmen kommen, dann wird man sehr schnell nach den ersten Sitzungen schon sich jetzt als an meiner Rolle sich ein Bild machen können und sich denken, ach, dieser Martin, der wird sich wahrscheinlich schwer tun, jetzt da mitzulaufen, die veränderte Umgebung, mehr Sportsgeist plötzlich aufzubringen. Ja. Mhm. Und das sind die werden das als Chance sehen und meistens zeigt sich, dass das dann richtig ist. Und dann findet über einen Zeitraum von so 2 bis 3 Jahren wie eine natürliche Veränderung einfach in diesem Unternehmen statt. Wir pushen das nie,
ja,
weil wir uns dort nicht einmischen wollen, aber es entsteht einfach eine Dynamik, die das wie von selbst auch reguliert.
Okay. Also interessant. Habt ihr wirklich so ein Leaderboard oder ist es nur so? Also
gesagt, nein, es ist genauso.
Es ist wirklich ein Leaderboard auch, richtig? Da kann man richtig dann seine Platzierung sehen und so.
Oder? Ja, es ist so, dass wir eigentlich die Unternehmen ganz klassisch, ich meine, Quadranten gibt es überall auf der Welt. Ja. Wir haben auch unsere Quadranten, wo man eben aufgrund von bestimmten Ratios seinen Weg nach rechts oben finden kann. Mhm. Und je weiter man dort rechts oben ist, desto besser ist der Platz an der Sonne, würde ich sagen, ganz klassisch.
Absolut.
Und das Schöne ist, wenn man zur Gruppe kommt, dann hat man relativ schnell mal die Möglichkeit, zu einer Veranstaltung zu gehen und unser 101. Mhm. Und damit haben eigentlich alle, die bei uns in irgendeinem Unternehmen arbeiten, dasselbe Verständnis über diese Ratios. Und damit wird auch klar, wo sind denn diese Schräubchen, an denen man hoffentlich weiß, wo man drehen muss, um an bestimmten Dingen sich verbessern zu können. Und dann hat man natürlich plötzlich dieses Bild und sieht, ja, wie sieht denn eigentlich mein Pfad aus von da links unten nach rechts oben? Und dann ist es Dümmste, das man machen kann, niemanden zu fragen, sondern das Beste ist, möglichst viele Leute dann zu fragen, du, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ihr habt doch auch eine Vertical Software im Bereich, ich sage jetzt, irgendwas, Software für Druckmaschinen, keine Ahnung. Ja. Wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Ja? Und es macht keinen Unterschied, ob sich diese Firma in Australien befindet oder in Schweiz, im letzten Dorf irgendwo oder ganz hinten, weil diese Dynamik sehr vergleichbar ist. Und wenn eben dann so viele in einem Verbund sind, dann wird dieser Satz, ja, aber bei uns ist alles unterschiedlich, der wird immer einfach unglaubwürdiger, weil bei 1200 sich natürlich sehr, sehr viel vergleichen lässt. Und deshalb sind wir so transparent damit, alle genießen das und das ist richtig eine coole Umgebung. Ja.
Also ich finde es super spannend. Ich glaube, man könnte da, wie gesagt, neben deinem CV auch nochmal eine Episode drüber machen, über smartes Beteiligungsmanagement sozusagen. Da wollen wir vielleicht noch ein drittes oder zweites Gespräch auf jeden Fall dazu führen. Finde ich super spannend. Erstmal herzlichen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, weil es ist ja auch sehr interessante Insights, die ihr sozusagen vielleicht jetzt noch eher im Verborgenen hattet. Jetzt haben wir es sozusagen zugänglich gemacht. Vielleicht noch zu dir als Person selber. Was sind denn so deine persönlichen Erfolgsrezepte, wenn man jetzt sagt, du bist selber Geschäftsführer, dann bist du zusätzlich auch noch Portfolio-Manager. Das heißt, du musst ja thematisch in einigen Themen drin sein, auch wenn der Schwerpunkt Software ist, gibt es ja trotzdem unterschiedliche Kundensegmente und unterschiedliche Softwareprodukte. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus und wie managst du dich selbst sozusagen?
Das fragt man sich oft. Gell? Oft, wenn man schon 54 wird, dann passieren viele Dinge automatisch. Aber man muss natürlich immer achtsam bleiben, dass man hier nicht irgendwie sich immer noch mehr vornimmt, und am Schluss immer weniger liefern kann. Ja. Ja. Das ist eigentlich das große Thema, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auch immer, wenn man sich denkt, im Umgang mit den Firmen in unserem Verbund, immer wenn man so dieses Gefühl bekommt, eigentlich würde ich da jetzt gern selbst was machen,
ja,
immer erstmal nochmal innezuhalten und sich zu sagen, nein, Moment, das ist nicht unsere Kultur. Mhm. Lass mich das Gespräch anders führen. Versuch das Gespräch auf eine Art und Weise zu führen, dass du eingeladen wirst, hier zu helfen. Ja, und dass man hier aus diesem inneren Drang heraus vom Unternehmen gemeinsame Dinge macht. Weil wir wollen nicht diese Typen sein, die dann kommen und zwingen oder so. Das liegt nicht in uns. Wir wollen lernen voneinander. Und da ist schon ein Teil, das heißt ganz natürlich, ich schaue mir viele Dinge an, ich mache mir sehr viel Bilder, weil es gibt sehr viel Zahlen auch von den Unternehmen, aber das bedeutet nicht immer, dass ich dann sofort aktiv werden muss, sondern es bedeutet sehr viel, dass ich mir Gedanken mache über das Unternehmen und dann versuche zusätzliche Informationen zu dem zu bekommen, was mit diesen Zahlen zu tun hat. Mhm. Und es wird vielleicht so sein, dass ich dann mal eine E-Mail schreibe und sage, du Franz, sag mir doch mal, ich habe da gesehen, bei euch geht es da mit dem einen Kunden, ist doch dieses und jenes Thema. Und wie habt ihr da eigentlich die Auslieferung der Software geregelt und wie macht ihr den Update-Prozess mit denen? Weil ich habe gesehen, da hat es ein Problem gegeben. Wie funktioniert das generell? Können wir uns da mal unterhalten? Und aus dem heraus versuche ich, Informationen zu sammeln, die meistens sehr stark den Charakter haben, einfach Austausch unter Experten, um dann in diese Richtung zu gehen, ja, ich will jetzt helfen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Teil mal der Tätigkeit, dass man versteht, wo ist diese feine Gratwanderung mit Menschen, die selber Leader sind, so umzugehen, dass die nicht das Gefühl bekommen, der will sich die ganze Zeit einmischen.
Ja.
Ja. Aber ich will trotzdem etwas steuern können am Ende des Tages. Ja. Und zwar zum Interesse unserer Shareholder, weil ganz hinten dran ist Shareholder Value unser größtes Interesse. Und deshalb müssen wir auch die Möglichkeit haben, einzugreifen an bestimmten Stellen einfach. Mhm. Ja. Und das andere ist, glaube ich, dass ich wirklich versuche, wie ich vorher gesagt habe, ich versuche mir immer vorzunehmen, an einem Tag ein großes Thema wegzuarbeiten, nichts liegen zu lassen. Und andere Themen, wo ich weiß, die habe ich in dieser Woche noch, dann muss der Freitag auch, wenn's weh tut, einfach so lange dauern, bis diese Themen wirklich fertig sind. Ich will nichts schieben die ganze Zeit. Mhm. Funktioniert natürlich nicht immer, aber du sagst, was ist die Methode? Die Methode ist, Dinge fertig zu arbeiten. Das passt zu dem, was ich anfangs gesagt habe, wenn es so Delivery Dates gibt, dann will ich die auch einhalten können. Mhm. Ja. Und das hat dasselbe zu tun mit Mitarbeitern, weil das bedeutet, ich kümmere mich um die Anliegen von Personen, die mit mir zu tun zu haben. Das heißt, mir ist jeden Tag wichtig, das ist auch eine Methode, zu sagen, ich will gern, dass sich jemand denkt, mit dem Martin heute zu arbeiten, hat für mich Sinn gemacht. Ja. Ich habe ein Thema mit ihm geschlossen, ich habe was lernen können oder wir haben voneinander was lernen können oder habe meine Meinung gesagt, egal was es am Schluss war. Ja. Aber ich habe heute das Gefühl gehabt, man hat sich, sagen wir es mal menschlich, gespürt. Ja. Und ich glaube, das ist mir jeden Tag extrem wichtig. Und dann ist sicher jeden Tag extrem wichtig, irgendetwas für die Zukunft zu machen. Mhm. Einfach zu schauen, dass es Raum gibt, um die Märkte weiter zu verstehen, Momentum in den Verticals zu verstehen, in denen wir uns bewegen mit den paar Unternehmen. Und da versuche ich jeden Tag wirklich Zeit drauf zu verbringen. Oft auch ist es, wo vielleicht andere Leute sagen würden, okay, das ist doch eigentlich dann am Abend. Für mich, ich habe nicht so diese strikte Trennung. Ich bin auch nicht jemand, der dann sagt, er geht jetzt dann plötzlich joggen, um alles zu vergessen oder biken, um alles zu vergessen. Mhm. Mein Gehirn funktioniert hier komplett unterschiedlich. Ich sitze dann zum Beispiel auf dem Mountainbike und denke dort eigentlich die besten Dinge mir aus.
Ja.
Weil bei mir gibt es nicht so diese Trennung zwischen Arbeit und Leben, sondern es ist einfach integrativ und das genieße ich auch so.
Wahnsinn, ja. Ist, glaube ich, auch, also persönliche Meinung, aber ist, glaube ich, auch die beste Methodik, finde ich. Weil wenn man sich da nicht so viel Gedanken drüber macht, ist erstens ein Thema weniger, über das man sich Gedanken macht. Das ist heutzutage eh nicht schlecht. Man kann sich ja über sehr viele Sachen Gedanken machen. Und zweitens ist es, glaube ich, dann auch gesund. Aber apropos Gesundheit, wie schaust du, dass du dann trotzdem nicht, sage ich mal, dir zu viel vornimmst zum Beispiel? Achtest du besonders auf die Themen Gesundheit und oder hast du trotzdem irgendwelche Ausgleichsthemen?
Absolut. Erstens mal, glaube ich, ist wichtig, dass man sich auch auf das Feedback von anderen Menschen verlassen darf. Mhm. Ja. Und so, wie ich gern wahrgenommen werden will, dass andere sich freuen, wenn ich mit Meinung komme, bin ich jemand, glaube ich, der andere wirklich dazu einlädt, mir auch Feedback zu geben. Mhm. Und wenn mir mal jemand sagen wird, du Martin, merkst du eigentlich, dass es mit dir im Augenblick nicht ganz rund läuft, weil du arbeitest eigentlich viel zu viel, dann nehme ich das extrem ernst. Und es ist im Augenblick zum Beispiel, habe ich so eine Phase, wo es einfach extrem viel Arbeit gibt. Ja? Und da habe ich Gott sei Dank Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, du hast schon mal frischer ausgeschaut. Ich meine, 54 ist ein Thema, ja, aber die Falten waren letzte Woche noch nicht da. Oh, okay, ja. Und das nehme ich extrem ernst. Mhm. Und da muss man einfach mal wirklich am Wochenende bremsen, ja, und muss mir Zeit nehmen. Gesundheitlich, glaube ich, bin sehr bewusst, was Ernährung anbelangt. Aber nicht jetzt eben mit all diesen Zwängen. Ich bin grundsätzlich ein absoluter, nicht ein Fan von Zwängen.
Ja.
Weil ich finde, man kann sich im Leben aus viel zu viel einen Zwang machen und ja, Angst haben. Ich bin jemand, der gern genießt, aber der mit Verstand genießt. Ja, und dem wichtig ist, wo seine Nahrung herkommt. Ich habe mit ungefähr 18,5, also vor einigen Jahren schon, bin ich Vegetarier geworden. Ich habe seither das, glaube ich, für mich so entdeckt, dass ich glaube, das tut meinem Körper gut. Am Anfang war es schwierig, weil ich habe sehr viel Sport gemacht, habe gemerkt, ich bekomme zu wenig Energie. Mhm. Dann habe ich gelernt, wie man da sich anders verhalten muss, und das seither, glaube ich, tut mir das extrem gut, und ich bin gesund, ja, und verspüre viel Energie, und da mache ich natürlich dann Sport, der mir hilft, wie gesagt, Tennis, Mountainbiken, ein paar Dinge, die einen an die frische Luft bringen, wenn man aus den Bergen kommt, ist immer wichtig.
In Tirol, da geht
raus in die frische Luft. Und das Thema digital ist natürlich noch ein Thema. Mhm. Ja. Und da würde ich eher sagen, wo ist für mich dieser Unterschied zwischen der Zeit, wo ich dann wirklich klassisch wie an meinem Arbeitsplatz bin, ja, und wo ist dieser Unterschied zu der Zeit, wo ich auf dem Mountainbike sitze? Na, da bin ich nicht digital unterwegs, sondern da bin ich analog mit meinem Gehirn 3-4 Stunden auf diesem Bike und denke sicher anders nach auch, mhm, als wenn ich wieder dieses Screentime habe und Helfer, die mir Sachen strukturieren. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich so dieser Unterschied, wo ich dann merke, das hat mir jetzt richtig gut getan. Das hat mir trotzdem diese Entspannung gebracht, obwohl ich eigentlich was gemacht habe, was am Schluss mit Arbeit zu tun hat, ja, mhm, als Deep Relaxation. Ja.
Das ist, glaube ich, schon fast ein schönes Schlusswort. Also herzlichen Dank, dass du das alles geteilt hast. Ne? 3 Perspektiven, einmal deinen persönlichen Geschäftsführungsposition, dann natürlich das Thema Volaris und Constellation Software und jetzt auch noch deine privaten Sachen. Also vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Dankeschön. Bis bald.
Ja, unbedingt. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall bitte eine Rückmeldung geben, wie euch die Episode gefallen hat. Das könnt ihr auf LinkedIn tun. Wir linken natürlich meinen Kanal und auch dieses Profil von Martin unten in den Shownotes. Auch alles, was wir hier so genannt haben an Firmen, kommt natürlich unten rein. Dann könnt ihr euch das anschauen. Aber am besten ist wirklich die direkte Kommunikation. Also schreibt uns gerne und gibt uns Rückmeldung. Und man kann natürlich diesen Podcast hier auch bewerten. Das weiß ich immer sehr zu schätzen. Positiv und negativ. Wir haben es gerade gelernt, sich Feedback einzuholen, schadet nicht. Deswegen gibt uns das gerne auch. Ich versuche das dann natürlich immer auch einzubauen, wenn es konstruktiv ist. Ja, und dieser Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich noch einen anderen Job habe. Das ist ja ein Berufshobby. Deswegen gerne mal bei atreus.de vorbeischauen. Also alles rund um die Fragestellung: Habt ihr gerade die richtigen Personen zur richtigen Zeit im Unternehmen? Bei uns ist der Fokus darauf, Interim Assignments zu machen, also die Themen, die euch quasi im Backlog herumtreiben, möglichst zügig abzuarbeiten. Und da haben wir sehr, 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 sehr fähige Personen im Netzwerk. Also kommt einfach mal auf mich zu, wir können mal uns unterhalten. Manchmal reicht ein Gespräch und ihr kommt alleine klar. Manchmal können wir euch danach unterstützen. Beides freut mich natürlich. Und in dem Sinne freue ich mich auf das nächste Gespräch und auch auf das nächste mit dir, Martin.
Ich mich auch.